Wie klingt eigentlich Hopfen?
Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Ich bin Lydia Junkersfeld und die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Neben mir im Studio sitzen Christina Schönberger und Markus Ernst, die Hopfenexperten vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas. Heute möchten wir über Hefe sprechen, wenn auch natürlich im Zusammenhang mit Hopfen. In der letzten Zeit sind einige Arbeiten publiziert worden, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen Hopfen und Hefe beschäftigen, beziehungsweise mit den Auswirkungen auf das Hopfenaroma im Bier. Eine der jüngsten Veröffentlichungen stammt von Philipp van Opstele von der KU Leuven Campus Gent in Belgien, in Zusammenarbeit mit der Firma Fermentis in Frankreich. Der Beitrag wurde publiziert im Yeast Special der Brewing Science im April 2020. Wir sprechen heute also über das Thema, was macht die Hefe mit dem Hopfenaroma? Markus, das ist ja ein spannender Beitrag, den wir da heute diskutieren. Kannst du uns kurz die Ausgangsthese vorstellen?
Ja, Lydia, die Ausgangsthese ist relativ schnell zusammengefasst. Und zwar sagt die These aus, dass unterschiedliche Hefen einen Einfluss auf die Aromakarakteristik eines stark gehopften Bieres haben.
Jetzt haben sich die Autoren ja als Basisbier ein New England IPA herausgesucht. Was ist das Besondere von einem NIPA, vor allen Dingen hinsichtlich der Sensorik?
Hinsichtlich der Sensorik ist bei dem New England IPA das Besondere, dass ein ganz, ganz starker Fokus auf die Dry-Hopping-Aromen gelegt wird. Wir sprechen bei einem New England IPA von Hopfenraten, die sich teilweise über einem Kilo bis hin zu 3 Kilo Hopfen pro Hektoliter Bier belaufen. Dabei ist es so, dass man den Schwerpunkt der Hopfengaben eben auf das Dry-Hopping legt. Da gibt es auch unter anderem den Fachbegriff Double-Dry-Hopping, dass man sogar zweimal an 2 verschiedenen Zeitpunkten im Kaltbereich Hopfen gibt. Zusätzlich wird in der Regel auch im Late-Hopping, das heißt im Whirlpool, schon eine Menge Hopfen vorgelegt, um ein Grundaroma zu erzeugen. Und je nach Interpretation wird auch zu Beginn der Kochung Hopfen gegeben. Mal mehr, mal weniger. Grundsätzlich ein New England IPA definiert sich auch als Hazy oder Juicy IPA. Das heißt, man setzt in der Malzschüttung auch Hafer ein, teilweise als Rohfrucht, um bewusst eine Trübung zu erzeugen und den Charakter eines Fruchtsaftes nachzuempfinden. Die europäische Interpretation ist häufig eher etwas süßlicher, wohingegen die amerikanische Interpretation, wo es herkommt, dem Bundesstaat New England, dort wird eine gewisse Grundbittere bevorzugt.
Das ist ja dann ein Basisbier, das für die Untersuchungen hervorragend geeignet ist. Markus, kannst du unseren Zuhörern erläutern, wie die Versuche aufgebaut sind und was genau gemacht wurde?
Genau, der Versuchsaufbau sieht folgendermaßen aus. Sie haben eine Bierwürze hergestellt mit 16 Grad Plato. Als Malzschüttung haben sie 80% Pilsnermalz genommen, 10% Weizenmalz und 10% Haferrohfrucht, um eben diesen New England-Charakter nachzuempfinden. Diese Würze haben sie aufgeteilt auf 9 verschiedene Gärtanks. Und diese Gärtanks wurden alle bei 23 Grad vergoren. Als Hefen haben sie 7 unterschiedliche obergärige Hefen und 2 unterschiedliche untergärige Hefen verwendet. Um den New England Charakter und die enormen Mengen an Hopfen nachzustellen, haben sie die Sorten Simcoe, Mosaic und Citra an 4 verschiedenen Punkten dosiert, nämlich einmal im Whirlpool, einmal während des 2. Tages der Gärung, am 4. Tag der Gärung und in der Reifung. Die Dosagen waren jeweils pro Hopfensorte und Gabezeitpunkt 83,3 Gramm pro Hektoliter, sodass sie insgesamt auf 1 Kilo Hopfen pro Hektoliter gekommen sind. Und in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass sie auf eine klassische Bittergabe zu Beginn des Kochens verzichtet haben.
Kommen wir zu den Ergebnissen und ganz allgemein gefragt, also bevor wir auf die Ergebnisse zu untergärigen, obergärigen Hefen kommen. Christina, gibt es grundsätzliche Wirkungen auf das Hopfenaroma im Bier?
Auf jeden Fall, Lydia. Und ich finde das eine sehr schöne Arbeit, weil es gibt wirklich ganz wenig Arbeiten, die sich dezidiert die Interaktion von Hefe und Hopfenaroma anschauen, vor allen Dingen in dem Umfang. Ich finde auch die Aufbereitung sehr gelungen, weil hier viel mit PCA-Plots gearbeitet wird. Und da sieht man eigentlich sehr schön, wie die Hefen sich clustern lassen in Richtung fruchtig, hopfenfruchtig oder in Richtung schweflig, gärungsfruchtig oder phenolisch. Also das haben die Autoren und die Wissenschaftler toll aufgearbeitet.
Dann kommen wir doch gleich zu der Frage nach untergärig und obergärig. Da geben die Plots bestimmt Auskunft drüber.
Ja, also so aus der Praxis kennt man das ja, dass die obergärigen Hefen so ein bisschen dankbarer sind, was das Hopfenaroma angeht. Und das ist hier auch wissenschaftlich gezeigt worden. Ganz besonders gut abschneiden die Hefen die S04, die K97, die S33 und die BE256. Die Hefen ergeben im Zusammenspiel mit diesen Hopfensorten sehr als tropisch und fruchtig bezeichnete Bieraromen. Die untergärigen Hefen sind relativ neutral. Kann man auch teilweise damit erklären, dass die einfach viel weniger Gärungsnebenprodukte während der Gärung produzieren.
Ergänzend lässt sich vielleicht noch erwähnen, dass vor allen Dingen bei den untergärigen Hefen auch Schwefelkomponenten besonders auffällig waren und die Autoren auch unterscheiden zwischen den von der Vergärung herrührenden Aromen und den vom Hopfen herrührenden Aromen. Dass da auch eine Unterscheidung vorgenommen wird, aber in der Gesamtbetrachtung und in der Sensorik diese Komponenten halt auch auftauchen und sich die beiden untergärigen Hefen zu einem eigenen Cluster zusammenfassen lassen.
Wenn wir jetzt weggehen von der Unterscheidung untergärig-obergärig, kann man Unterschiede zwischen den einzelnen Hefestämmen sehen?
Ja, auch die sind zu erkennen. Zum einen natürlich, was die Gärungsaromen, Gärungsnebenprodukte angeht. Schon zum Beispiel wird hier in der Studie auch erwähnt, dass die US05 im Vergleich zu den anderen obergärigen Hefen weniger Gärungsnebenprodukte erzeugt.
Was man auch ganz schön sehen kann, jetzt wenn wir uns die Hefen einzeln anschauen, die S33 und die K97, die schneiden am fruchtigsten und am tropischsten ab. Also die stechen aus den ganzen Hefen ein bisschen hervor in dem Sinne, dass die zusammen mit dem Hopfen genau das Aroma kreieren, was man sich für ein New England IPA wünscht.
Christina, jetzt wissen wir ja, dass es Hefestämme gibt, die ganz besondere Aromanoten mit ins Bier geben. Ist es vorstellbar, dass sich Hefe und Hopfen an dieser Stelle ergänzen und synergistische Effekte auftreten?
Ja, davon gehe ich aus und ich finde, das kann man auch hier in der Studie sehen. Die Fruchtigkeit von Hefe und Hopfenaromastoffen kann sich gegenseitig synergistisch verstärken. Wir wissen aber auch aus anderen Arbeiten, die wir selbst gemacht haben, dass manchmal auch die Hefe ein bisschen in Konkurrenz zum Hopfen steht. Also manchmal ist der Hefestamm so stark und charakterstark aromatisch ausgeprägt, dass er den Hopfen nicht durchkommen lässt. Also da gibt es beides, die Zusammenarbeit, aber auch den Wettbewerb zwischen Hefe und Hopfen.
Das ist jetzt eine Steilvorlage für meine letzte Frage, in der ich nochmal auf die Praxisrelevanz schaue und euch beide anspreche. Ist es vorstellbar, dass die Hopfenhäuser Hefeempfehlungen zu bestimmten Hopfensorten geben oder eben auch manche genau nicht empfehlen aus diesen Gründen? Wie ist da eure Meinung?
Im Generellen, dass wir eine allgemeine Empfehlung für Hefen geben im Zusammenhang mit Hopfen, würde ich sagen, nein. Aber wenn wir gezielt auf einen Bierstil hinarbeiten und die Kombination aus Hopfen und den Gärungsnebenaromen, dann auf jeden Fall.
Ja, also ich denke, wichtig ist, dass dann die Parameter gleich sein müssen. Also wenn wir wissen, wir haben die gleiche Malzschüttung und das Prozedere ist gleich und wir tauschen also wirklich nur den Hefestamm und die Hopfensorte aus, dann können wir schon eines Tages an den Punkt kommen, wenn wir alle Daten haben, dass wir sagen können, die Hefe wirkt gerade mit den Hopfensorten extrem gut zusammen, vorausgesetzt Gabe und alles andere findet so statt.
Um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, kann man auch gerne nochmal in die Studie reinschauen. Die zeigt, dass die Unterschiede der Hefen in Zusammenhang mit dem Hopfen zu erkennen sind und die anhand der Ergebnisse des Sensorik-Panels, was in diesem Fall auch gezielt ausgebildet wurde auf die Charakteristik von New England IPAs, dass diese Unterschiede auch von diesem Sensorik-Panel deutlich herausgearbeitet werden konnten und sich die Daten der Sensorik, das heißt das, was das Panel ausgewertet hat, sich mit den Daten aus der Analytik, das heißt den ganzen GCMS-Daten, durchaus decken.
Das Bemerkenswerte an dieser Studie ist ja auch dieses gut ausgebildete Sensorik-Panel, die sich wirklich viel Mühe gemacht haben mit den Analysen und auch ihre Erfahrungen sehr, sehr anschaulich in dieser Studie präsentiert haben. Christina, wie ist das bei euch? Ihr habt sicherlich auch eigene Untersuchungen gemacht in dem Bereich.
Ja, wir machen an dem Thema auch schon seit ein paar Jahren rum und machen da viele Versuche. In der Studie finde ich besonders gut, also es gibt wenig Studien, wo wir eine Korrelation finden zwischen analytischen und sensorischen Daten. Und hier passt es wirklich mal gut zusammen, dass die Sachen, die analysiert wurden, auch mit den sensorischen Beschreibungen korrelieren. Also wir sehen, dass die Estergehalte, die Isobutyrat und die Ketone, dass die mit fruchtig und tropisch-fruchtig gut mit den sensorischen Daten übereinstimmen. Wir haben bei unseren Versuchen gesehen, da haben wir natürlich den Fokus auf den Hopfensorten, dass wenn wir mit Sorten wie zum Beispiel Citra oder Mosaic hopfenintensive Biere machen, die Richtung New England IPA gehen, dann sind es immer wieder bestimmte Hefen, die positiv auffallen, weil sie die Aromaintensitäten, die Richtung fruchtig gehen, dann nochmal ein bisschen unterstützen.
Liebe Christina, lieber Markus, wir könnten, glaube ich, noch länger an diesem Thema uns erfreuen. Das ist ein sehr spannendes Thema, das sicherlich auch noch viel Forschung bedarf und schöne Ergebnisse bringen wird. Aber wir sind jetzt schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Wen wir jetzt neugierig gemacht haben, der findet die Arbeit von Philipp van Opstele unter www.brewingscience.de in unserem Yeast Special in der März-April-Ausgabe 2020. Ich bedanke mich bei unseren Hopfenexperten Christina Schönberger und Markus Ernst und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.